Deutschlandfunk aus Kultur- und Sozialwissenschaften.
Heute mit Katrin Kühn und dem Rätsel um die Schlacht im Tollensetal.
Erstmal stimmen ja die Hypothesen, egal welche man nun vertritt, darin überein, dass wir hier ein Level von Gewalt sehen und einer Zahl von Opfern, wie wir sie noch nie gehabt haben in der Bronzezeit aus ganz Mitteleuropa und darüber hinaus.
Was ist da passiert vor rund 3000 Jahren am Flüsschen Tollense in Mecklenburg? Gut 25 Jahre sind die ersten Funde inzwischen her und die Forscher rätseln immer noch bei so einigem. Worüber und warum? Das ist der Schwerpunkt heute am Ende der Sendung. Außerdem dreht sich heute so einiges um das Thema Anerkennung und Wertschätzung. Theoretisch, aber auch ganz praktisch, warum das zum Beispiel auch in Strukturwandelprozessen wichtig ist. Zuallererst aber das Datum heute, der 27. Januar, der Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus. Heute vor 77 Jahren haben Soldaten der Roten Armee das Konzentrationslager Auschwitz befreit. Und nach wie vor ist vieles, was damals passierte, die Verbrechen und das Grauen, noch nicht bekannt. Teilweise hat noch gar keine Aufarbeitung angefangen, teilweise vor einigen Jahren. So war es bei der Deutschen Gesellschaft für Innere Medizin, DGIM. Sie hat 2012 damit begonnen und auch die Reihe ihrer Ehrenmitglieder überprüft. Hans Rubinich berichtet über den Aufarbeitungsprozess durch externe Forscher wie den Medizinhistoriker Ralf Forsbach.
Es ging der Deutschen Gesellschaft für Innere Medizin darum, zunächst einmal in ihre eigene Gesellschaft hineinzugucken. Wie ist sie selbst umgegangen mit den Jüdinnen und Juden in ihren Reihen? Alle DGIM-Mitglieder, mit ganz wenigen Ausnahmen, sind emigriert aufgrund der Verfolgung durch den NS-Staat. Nicht etwa, weil die Deutsche Gesellschaft für Innere Medizin tätig gewesen wäre.
Ralf Forsbach, Historiker am Institut für Geschichte und Ethik der Medizin an der Universität zu Köln und Mitglied der Forschergruppe, die die Rolle der Deutschen Gesellschaft für Innere Medizin im Nationalsozialismus untersucht.
Ganz anders sieht es aus, wie mit den Vorsitzenden umgegangen worden ist. Es gab 1932 Leopold Lichtwitz, der für 1933 zum Vorsitzenden der Deutschen Gesellschaft für Innere Medizin bestimmt gewählt worden war. Und er war Jude. Und er wurde vor dem jährlich in Wiesbaden stattfindenden großen Kongress abgesetzt.
Neuer Vorsitzender der Internisten wurde dann Alfred Schittenhelm.
Leopold Lichtwitz musste als Jude emigrieren und Schittenhelm hat nichts dafür getan, wie auch keiner seiner Kollegen, Lichtwitz zu helfen.
Folgen hatte dies für Alfred Schittenhelm nach 1945 nicht. Ganz im Gegenteil. Schon 1949 schmückte ihn die Gesellschaft mit der Ehrenmitgliedschaft. Und dies war kein Einzelfall, bestätigt der aktuelle DGIM-Vorsitzende Markus Lerch auf einer Pressekonferenz im vergangenen Herbst. Anlass, die Ergebnisse der Aufarbeitung durch die Historiker.
Die DGIM ist vor 140 Jahren gegründet worden. Darunter sind nicht zuletzt 10 Nobelpreisträger. Aber die DGIM hat auch Personen und Individuen ausgezeichnet, die in der Zeit der NS-Diktatur eine völlig andere Rolle gespielt haben.
Den Nachforschungen zufolge hatten diese Ärzte die NS-Rassenpolitik vehement unterstützt, sich an Menschenversuchen beteiligt oder waren zu Zwangssterilisationen bereit. Wer strengere Maßstäbe anlege, so Ralf Forsbach, könnte jedem einstigen NSDAP-Mitglied, das das Regime stützte, Ehrungen entziehen. 5 Internisten allerdings bescheinigt Forsbach ein besonders eklatantes, inhumanes Verhalten. Ihnen entzog die Gesellschaft daraufhin jetzt posthum die Ehrenmitgliedschaft. Josef Schuster ist Präsident des Zentralrates der Juden in Deutschland und selbst Internist und Mitglied der DGIM. Er begrüßt diese Entscheidung.
Ja, ich glaube, es hat einen Wert. Und um die Mediziner, um die es hier geht, um die Internisten, die haben sich nun, weiß Gott, in ihren Tätigkeiten als Internist alles andere wie ruhmreich gezeigt während der Zeit des Dritten Reiches. Ich glaube, sie haben das Recht verwirkt, Ehrenmitglied zu sein. Und dann ist das eine klare und eindeutige Handlung.
5 von den Individuen, über die wir heute sprechen, haben bis 1978 die Ehrenmitgliedschaft der DGM erhalten. Noch 1982, also nicht so lange her, wurde ein Band über 100 Jahre Eröffnungsreden der DGM-Vorsitzenden und Kongresspräsidenten herausgegeben. Und interessanterweise wurden alle Verweise auf das NS-Regime, auf die neue deutsche Heilkunde, die Himmler propagiert hatte, und alle Grußadressen an Adolf Hitler einfach rausredigiert.
Es war also viel mehr als nur ein Schweigen, macht der DGIM-Vorsitzende Markus Lerch deutlich. Die Gesellschaft ernannte die NS-Mediziner zu Ehrenmitgliedern zwischen 1949 und 1978, also auch noch lange nach Kriegsende, obwohl ihre Taten teilweise bekannt und dokumentiert waren. Die Männer machten dennoch Karrieren im Deutschland nach 1949. Josef Ertl, Generalsekretär der DGIM.
Die Nürnberger Prozesse hatten stattgefunden, die Kriminellen waren verurteilt, der Rest des deutschen Volkes war entnazifiziert. Und dann hat man gesagt, jetzt machen wir einen Strich und versuchen, die Bundesrepublik wieder aufzubauen.
Vor inzwischen 10 Jahren haben die Historiker um Ralf Horsbach und Hans-Georg Hofer als Projektleiter mit den Nachforschungen angefangen. Forsbach betont, man habe jederzeit frei arbeiten können und die Zusammenarbeit mit der DGIM sei exzellent gewesen. Einfach war die Arbeit nicht.
Es gab keine fundierten Studien, kein exaktes Wissen, sodass wir zunächst einmal über die Täter gegangen sind, die ja in der Regel Universitätsprofessoren waren und von denen es Personalakten in den Universitätsarchiven gibt.
Ein Fall, dem das Team nach wie vor nachgeht, ist der von Hans Dietlen.
Hans Dietlen war im Bürgerhospital in Saarbrücken tätig als Professor und er hatte die Berechtigung, Menschen per Strahlung zwangsweise zu sterilisieren.
Den Nachforschungen zufolge gab es nur 2 solcher Berechtigungen im ganzen Saarland. Dass der Mediziner selbst aktiv an Zwangssterilisationen mitgewirkt hat, ließ sich bisher nicht klären.
Beweisen, belegen können wir es nicht. Wir hoffen darauf, dass wir früher oder später mal auf Patientinnenakten stoßen, die dies dann doch belegen würden.
Die rechtliche Grundlage, Menschen zu sterilisieren, war damals das Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses ab 1934. Die Absicht, Menschen mit schweren körperlichen oder psychischen Krankheiten sollten keine Kinder bekommen dürfen. Ungefähr 400.000 Menschen wurden in den folgenden Jahren zwangssterilisiert. Dorothea Buck war eine von ihnen. Vorletztes Jahr ist sie im Alter von 102 Jahren verstorben. Mit 19 kam sie 1936 in eine Heil- und Pflegeanstalt nach Bethel bei Bielefeld. Kurz vor ihrem Tod hat sie noch von ihrer Geschichte erzählt.
Ich sehe heute noch die Narkoseschwester über mich gebeugt und kriegt man ja diese Spritze. Und ich wachte dann wieder auf und hörte immer noch nicht, dass ich zwangssterilisiert worden bin. Das habe ich von einer Mitpatientin erfahren. Und da war ich natürlich total verzweifelt.
Ralf Horsbach und sein Forscherteam stießen bei ihren Recherchen aber auch auf Julius Bauer.
Es gab das Wiener Mitglied der DGIM Julius Bauer, der das Gegenteil von dem tat, was der NS-Staat erwartete. Der hat nämlich wissenschaftlich die Rassenhygiene widerlegt. Das hat dann dazu geführt, dass er aus der Deutschen Gesellschaft für Innere Medizin ausgeschlossen worden ist.
1938 flieht Julius Bauer von Wien in die USA, wird Professor an den Universitäten New Orleans und Kalifornien. 1979 stirbt er mit 91 Jahren in Beverly Hills. 10 Jahre Aufarbeitung sind es bisher 5 entzogene Ehrenmitgliedschaften. Damit ist die Forschung nicht abgeschlossen. Ralf Horsbach nennt die weiteren Ziele.
Es geht uns auch um diejenigen, die dann tatsächlich Opfer, wie man vielfach sagt, geworden sind von NS-Medizinverbrechen. Auch diesen Personen, diesen Betroffenen wollen wir mehr als ihren Namen zurückgeben.
Musik.
zu dem Aufarbeitungsprozess und auch zur Rolle einzelner Mediziner zu Verbrechen aus den eigenen Reihen. Dazu hat die Deutsche Gesellschaft für Innere Medizin inzwischen auch eine eigene Internetseite. Zu finden unter dgim-history.de.
In der Zeitung, große Innovation am Standort in Schwalde geplant. Donnerwetter, denkt man sich, jetzt geht die Post richtig ab. Und was kommt raus? Eine Müllverbrennungsanlage, na guck an, mit 50 Arbeitsplätzen. Wir fühlen uns so ein bisschen wie der Hinterhof, wissen Sie, wo man so alles hinkippt, was man hier gerne so sieht.
Horst Nattke, er ist Bürgermeister in Heinersbrück in der Lausitz. Und das hier, was er im Herbst im ZDF sagte, passt zu dem, was jetzt auch Nachhaltigkeitsforscher aus Potsdam herausgefunden haben. Ob der Strukturwandel in dem Braunkohlegebiet gelingt, das ist längst nicht nur eine Frage der wirtschaftlichen Entwicklung. Es kommt viel mehr dazu, nämlich auch, ob der Veränderungsprozess als gerecht empfunden wird. Sebastian Moritz über die Transformation in der Lausitz und Hinweise der Wissenschaft, wie es besser laufen könnte.
Das Forschungsprojekt will die Folgen des Kohleausstiegs ganzheitlich verstehen.
Nicht nur wirtschaftliche Fragen des Strukturwandels, sondern auch gesamtgesellschaftliche Fragen. Wie verändert sich die Region im Strukturwandel? Das ist das, was uns interessiert.
Konrad Görtler ist Sozialforscher am Institut für transformative Nachhaltigkeitsforschung IASS in Potsdam. Zusammen mit dem Umweltsoziologen Jeremias Herberg hatte er qualitative Interviews mit Bürgermeistern aus der Lausitz geführt. Denjenigen also, die den Strukturwandel am deutlichsten spüren, wenn beispielsweise Gewerbesteuereinnahmen fehlen, die ihn aber am wenigsten politisch beeinflussen können. Dabei ergab sich für die Wissenschaftler ein einheitliches Bild. Es geht nicht nur um Umverteilung, sondern auch um Anerkennung.
Dass es trotz dieser Fördermaßnahmen, die jetzt beschlossen wurden, eben noch eine relativ starke Unzufriedenheit gibt in der Region und auch unter den Bürgermeistern und Bürgermeisterinnen. Und wenn man dann sozusagen tiefer ins Gespräch kommt, dann merkt man aber, das verweist auch auf, was wir moralische Bruchlinien nennen, die teilweise durchaus tiefer liegen als nur die Frage des Kohleausstiegs.
Dazu zählen die Forscher etwa die Abwertung des Lebensstils der Industriearbeiter. In der DDR war der Kohle- und Energiebezirk die Wärmekammer eines gesamten Landes. Heute wird die Braunkohle wegen ihrer Klimaschädlichkeit als Problem gesehen und damit letztlich auch die mit ihr verbundenen Menschen. Auch die Verlusterfahrung aus den 1990er Jahren, als der Großteil der Braunkohleindustrie abgewickelt wurde, wirkt bis heute.
Dass sozusagen die negativen Erfahrungen aus der Vergangenheit letzten Endes auch die Bereitschaft erschweren, um den kommenden Wandel jetzt in den nächsten Jahren zu bewältigen. Diese negativen Erfahrungen werden teilweise auch weitergegeben an nachfolgende Generationen. Das ist also jetzt nicht so, dass die jüngere Generation jetzt sozusagen mit einem ganz anderen Spirit an diesen Wandel rangeht.
Dazu kommt die erneute Wahrnehmung von Machtlosigkeit oder, wie Jeremias Herberg erklärt, dass letztlich in den Großstädten darüber entschieden wird, wie sich das Leben in der ländlichen Lausitz verändert.
Das erschwert die Sache auch noch, die Tatsache, dass Strukturwandel, Transformation immer noch erinnert an die Sprache der 1990er Jahre. Dasselbe gilt für Expertenkommissionen, für das Versprechen, dass in die Region jetzt plötzlich Innovation fließen soll, durch große Forschungsunternehmen, durch große Industriebetriebe und so weiter. Das ist also eigentlich eine alte Sprache für was ganz Neues, die erinnert an einen Wandel, der für viele nicht geklappt hat und die basiert auf der Idee, dass man jetzt wirklich auch diesen einen Stabilitätsanker loslassen soll.
An dieser Wahrnehmung ändern auch die zugesagten Fördergelder wenig. 17 der insgesamt 40 Milliarden Euro fließen in die Lausitz. Es ist das Revier mit dem größten Anteil an der Förderung. Ob das Geld richtig eingesetzt wird, ist aber umstritten. Die direkten Anrainerkommunen an den Tagebaulöchern beklagen, dass zu viel Geld in die weiter entfernten Städte wie Görlitz oder Bautzen fließe. Auch zweifeln viele, ob der Ausbau von Bahnstrecken oder der Aufbau neuer Forschungsinstitute wirklich den Grundstock für einen neuen industriellen Kern legen kann. Große Unternehmensansiedlungen mit Arbeitsplätzen für die ehemaligen Braunkohlearbeiter und Techniker sind bisher jedenfalls nicht in Sicht.
Was tatsächlich viele monieren, links wie rechts und in verschiedenen Feldern, ist der Mangel an Beteiligungsmöglichkeiten.
Ein Zeichen dafür, dass die bestehenden Beteiligungsprozesse im Strukturwandel offenbar nicht ausreichend wirksam sind. Zwar gibt es regionale Begleitgremien und Bürgerforen. die Interessen der Menschen in der Kohleregion hörbar machen sollen. Allerdings werden Gelder in der Praxis vor allem aus den Hauptstädten, aus Berlin, Potsdam und Dresden, gesteuert. In der Verwaltung, im Land und Bund gäbe es ein Misstrauen gegen die Partizipation lokaler Initiativen. So erlebt es Umweltsoziologe Jeremias Herberg bei seiner Forschung. Das müsse sich ändern.
Flexible Gelder zur Verfügung zu stellen und weniger eng mit Kriterien zu messen, was wollen wir jetzt eigentlich hier unterstützen und was nicht. Zulassen, dass da was vor Ort passiert, ist auch ein Teil der Antwort.
Außerdem sollten auch weitere gesellschaftliche Gruppen in die Diskussion über die Zukunft der Lausitz eingebunden werden. Neben den bisher dominanten Gruppen, wie den großen Energiegewerkschaften oder Umweltschutzgruppen, etwa auch die sorbische Minderheit und jüngere Menschen. Aber Geld allein wird nicht reichen, sagt einer der für die Studie befragten Bürgermeister. Einige Bürgermeister sehen Strukturhilfen aber auch als Bestechung, mit der sich die Bundespolitik von der Verantwortung für die regionale Entwicklung freikaufen möchte.
Und das sehen wir immer wieder in der Lausitz, das lässt sich allein mit Geld nicht auflösen, dieses Problem. Diese politische Antwort, wir gestalten den Kohleausstieg und den Strukturwandel, indem wir erhebliche Mengen an Fördergeldern in die Region geben, ist einfach nicht ausreichend.
Stattdessen müsse es auch eine kulturelle Auseinandersetzung mit der Bergbauvergangenheit geben, sozusagen als symbolische Anerkennung der Geschichte.
So wie man das auch beispielsweise im Erzgebirge oder im Ruhrgebiet heutzutage noch sehen kann. Da gibt es eine ganze Reihe von Möglichkeiten, die dafür existieren, aber man müsste das eben dringend mal angehen, weil das tatsächlich momentan, würde ich sagen, ziemlich stark hinten runterfällt.
Wichtig sei eine umfassende Betrachtung des Strukturwandels, an dem sich auch die laufenden Förderentscheidungen orientieren sollten.
Dass dieses Geld nicht nur in Infrastruktur und in Beton investiert wird, sondern dass es auch möglich ist, Initiativen aus der Lausitz heraus zu unterstützen. Da denke ich beispielsweise an Kultur, da denke ich an den Bereich Zivilgesellschaft. Ich glaube, es ist sehr wichtig auch, dass man die Potenziale dieser ökologischen Transformation hebt, dass man sozusagen die Chancen der Energiewende auch in den Mittelpunkt rückt und in diese Richtung noch stärker fördert.
Näher ran an die Menschen, wie Strukturwandel besser ginge. Erschienen ist die Studie der Potsdamer Forscher zur Lausitz im Journal of Environmental Policy and Planning. Damit ein Strukturwandel gelingen kann, spielt Anerkennung eine wichtige Rolle. Eine Anerkennung der bisherigen Lebensleistung der Menschen in der betroffenen Region. Das hat der Beitrag eben über die Lausitz auch deutlich gemacht. Und dieses Thema, dass Menschen sich anerkannt und sich wertgeschätzt fühlen oder eben nicht und was das für Folgen hat, das liegt unter vielen Konflikten. Schauen wir also einmal hin auf diese Metaebene. Was ist das überhaupt, Wertschätzung? Warum ist das so wichtig? Darüber habe ich vor der Sendung mit Jan Delhay gesprochen, Professor für Soziologie an der Universität Magdeburg, der mit seinem Team genau dazu forscht. Und als erstes habe ich gefragt, Herr Delhay, um die Dimension des Themas zu greifen, was kann es anrichten, wenn Menschen zu wenig Wertschätzung erfahren? Was können die Folgen sein?
Also fehlende Wertschätzung oder sogar Geringschätzung, das wirkt sich auf jeden Fall für den Einzelnen negativ aus. Also wir wissen, dass Menschen dann häufiger krank werden, aber auch das generelle subjektive Wohlbefinden leidet. Zum Beispiel haben wir dann immer gefunden, Leute, die wenig Wertschätzung erfahren, die sind deutlich unzufriedener mit ihrem Leben insgesamt. Aber diese negativen Folgen, die bleiben auch nicht im privaten Bereich. Wir haben auch gesehen, dass fehlende Wertschätzung auch mit einer geringeren Demokratie Zufriedenheit einhergeht. Also es strahlt auch aus auf den öffentlichen Bereich. Aber zum Glück muss man sagen, überwiegen in Deutschland schon die positiven Erfahrungen der Wertschätzung gegenüber den negativen der Geringschätzung.
Wie lässt sich das denn erklären, dass das für uns Menschen so wichtig ist? Warum spielt das für uns eine wichtige Rolle?
Ja, das ist für uns so wichtig, weil der Mensch ja einfach ein soziales Wesen ist, ein Gruppenwesen. Dahndorf sprach immer vom Homo Soziologicus. Und der Mensch sucht deshalb auch Bestätigung in kleineren und größeren Gruppen. Und das wird auch so in allen Bedürfnistheorien definiert, angefangen von Maslows Bedürfnispyramide bis hin zur Trias von Haben, Lieben und Sein von Erik Allert. Da sind sich eigentlich alle einig.
Wie ist das denn konkret? Also wo erfahren Menschen bei uns in Deutschland häufig Wertschätzung und gibt es auch Bereiche, wo das gar nicht so gut aussieht?
Das haben wir relativ detailliert auch erfragt und waren damit auch die Ersten, die das mal für Deutschland bevölkerungsrepräsentativ gemacht haben. Und da stellt sich raus, dass für das Gefühl der Wertschätzung drei Kontexte ganz zentral sind. Das einmal mit weitem Abstand Familie und Haushalt, also da machen wir am häufigsten positive Erfahrungen. Danach kommt aber auch der Arbeitsplatz, also es ist durchaus auch eine große Quelle von Wertschätzung und die Freizeitaktivitäten. Und bei der Geringschätzung sieht es ein bisschen anders aus. Dort ist der Arbeitsplatz an erster Stelle, an zweiter dann die Familie und an dritter kommen Behörden und Ämter. Also wenn man das so zusammensieht, sieht man schon eine klare Tendenz, dass Wertschätzung primär in privaten Lebensbereichen erfahren wird, Geringschätzung in öffentlichen Lebensbereichen. Und besonders ambivalent ist offensichtlich der Arbeitsplatz, der eben sowohl eine Quelle großer Wertschätzung sein kann, aber auch eine Quelle von Geringschätzung.
Und wenn wir jetzt wissen, dass im Beruf die Situation öfter mal heikler ist, kann das dann durch das, was in der Familie passiert, ausgeglichen werden oder wiegt das schwerer?
Also das hat unsere Studie auch gezeigt. Es ist nicht so, dass wenn wir in einem Bereich gering geschätzt werden, dass dann unsere gesamte Lebenszufriedenheit gewissermaßen in allen Lebensbereichen stark in Beeinträchtigung gezogen wird. Also man kann ein bisschen kompensieren, aber im Idealfall erleben wir natürlich Wertschätzung sowohl im öffentlichen als auch im privaten Bereich.
Und wann kann das kippen?
Das ist gar nicht so einfach zu sagen, solche Kipppunkte zu identifizieren. Also in unseren Studien kam raus, dass sehr viele Menschen in einem gewissen Umfang Wertschätzung erfahren und ungefähr die Hälfte der Menschen Geringschätzungserfahrungen machen. Wenn man das mal so als eine Marke sieht, dann sollte man sich als Gesellschaft vielleicht auch das Ziel setzen, genau daran zu arbeiten, diesen Prozentsatz an Leuten, die eben tatsächlich Geringschätzungserfahrungen machen, weiter zu drücken.
Wenn Sie das ganz kurz beschreiben sollten auf die Lage bei uns, wer sind diese Menschen bei uns, die besonders häufig eben von Geringschätzung betroffen sind? Also Sie haben da schon von sozioökonomischen Faktoren auch gesprochen.
Das kann man eigentlich recht gut darstellen und soziologisch untersuchen. Und in erster Linie sind es tatsächlich die vertikalen Positionsmerkmale. Also je höher wir in der sozialen Schichtung positioniert sind, umso besser fällt diese Wertschätzungsbilanz aus. Und insbesondere Geringschätzungserfahrungen sind einfach oben deutlich seltener als unten. Das heißt also, es kommt auf den beruflichen Erfolg an, es kommt auf das Einkommen an und die Bildung. Das sind drei ganz wichtige vertikale Merkmale. Die anderen Merkmale, so soziokulturelle, spielen dagegen eher eine geringe Rolle. Das hat uns durchaus ein bisschen überrascht. Also Geschlecht spielt nur eine ganz geringe Rolle. Migrationsstatus, Ost-West spielt auch eine überraschend geringe Rolle. Alter ist noch ein bisschen nennenswert von diesen horizontalen Faktoren, aber deutlich in geringerem Umfang als diese vertikalen Schichteinflüsse.
Wie lässt sich dann so etwas ändern, wenn wir wissen, dass einfach ganz, ganz viele da durchaus betroffen sind? Und was kann da jeder selbst tun?
Das ist immer eine ganz schwierige Frage. Was kann man tun, um es besser zu machen? Also zunächst mal, glaube ich, können wir uns alle fragen, ob wir einen wertschätzenden Stil des sozialen Miteinanders haben. Also Wertschätzung, Geringschätzung, die kommt ja vor allen Dingen in konkreten Interaktionssituationen zustande. Das heißt, worauf wir auf jeden Fall achten können, ist im sozialen Miteinander einen wertschätzenden Stil einzunehmen. Das gilt vor allen Dingen für die Interaktionspartner, die in der übergeordneten Rolle sind, also die eine Herrschaftsposition sozusagen einnehmen, also im Arbeitskontext wäre das eben dann der Vorgesetzte, ist dann vor allen Dingen natürlich an den Vorgesetzten, durch ihr Verhalten auch dafür zu sorgen, dass sich die Mitarbeiter eben wertgeschätzt fühlen und nicht umgekehrt gering geschätzt. Also der Volksmund, der sagt ja, was man nicht will, dass man dir tut, das fügt auch keinem anderen zu. Und ich glaube, da hat der Volksmund wirklich recht.
Und geht es vielleicht auch um die Definition? In Wertschätzung steckt ja das Wort Wert. Und wer definiert denn, wie wert ist, geschätzt zu werden? Sind das auch diejenigen, die häufiger Wertschätzung erfahren?
Ja, stimmt schon. Also die privilegierten Gruppen, die haben gleichzeitig natürlich auch durch ihre Herrschaftsposition auch einen stärkeren Anteil an der alltäglichen Definition dessen, was wir eben als Wert und Wert für Wertschätzung sozusagen definieren, welche Kriterien sich da durchsetzen. Und das sind eben zu einem großen Teil schon auch Leistungs- und Erfolgskriterien. Wir könnten es ja auch anders machen. Wir könnten ja Menschen allein aufgrund moralischer Qualitäten beurteilen, aber derzeit ist unsere Gesellschaft so nicht gestrickt. Vielleicht tun es einzelne Milieus, das kann sein, aber auch das ist etwas, worüber wir noch viel zu wenig wissen und wo sicherlich auch mehr Forschung nötig ist.
Es ist wichtig, dass sich Menschen wertgeschätzt fühlen. Es spielt eine Rolle. Jan Delhaj, Professor für Soziologie an der Universität Magdeburg, vielen Dank.
Sehr gerne.
Und wer ein wenig mehr über die Forschung dazu lesen will, die erwähnte Studie, die Daten zur Lage in Deutschland, die ist Ende 2019 in der Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie erschienen.
Die Deutschlandfunk-Denkfabrik.
Ungleichheit, dass es in einer Gesellschaft ein Oben und auch ein Unten gibt und wie wenig über dieses Unten oft bekannt ist. Darauf schauen wir im Deutschlandfunk ja das gesamte Jahr über in unserem Jahresthema der Denkfabrik. Ein Konzept, das versucht, die Diskriminierung von Menschen unten zu beschreiben, ist das des Klassismus. Und weil es gerade generell einen kleinen Boom erlebt, jetzt ein wenig Definitionsarbeit. Paul Kota berichtet. Woher kommt es, das Konzept des Klassismus? Und warum spielt Aktivismus in seiner Entstehungsgeschichte eine wichtige Rolle?
Wenn man eher in der Armutsklasse aufwächst oder Arbeiterinnenklasse, dann weiß man halt schon früh, dass wir in einer Klassengesellschaft leben. Und da ist schon viel Wissen durch eigene Erfahrung vorhanden.
SozialwissenschaftlerIn und AntidiskriminierungstrainerIn Frances Seeg forscht seit Jahren zum Thema Klassismus.
Ich würde zunächst ganz kurz die Frage beantworten, was ist überhaupt Klassismus, da das ja immer noch ein Begriff ist, den viele gar nicht unbedingt kennen. Also Klassismus beschreibt die Diskriminierung aufgrund der Klassenherkunft oder der Klassenzugehörigkeit. Das ist eine relativ unbekannte Diskriminierungsform, obwohl sie natürlich unsere Gesellschaft ganz grundlegend prägt.
Klassismus richtet sich etwa gegen erwerbslose und einkommensarme Menschen, gegen ArbeiterInnenkinder oder Wohnungslose. Und das auf sehr vielfältige Weise.
Also grundsätzlich sind immer zwei Dimensionen angesprochen.
So Christina Möller. Die Soziologin forscht an der Fachhochschule Dortmund zu Fragen der sozialen Herkunft.
Das ist einmal eine sehr materialistische Perspektive eben auf die kapitalistische Klassengesellschaft. Also mit Fokus auf deutliche ökonomische Ungleichheiten zwischen den Angehörigen unterschiedlicher Klassen und auch damit verbunden mit ungleichen Lebensbedingungen und Teilhabechancen. Damit auch verbunden ist immer eine Perspektive symbolischer und kultureller Abwertungen von unteren Klassen. Das heißt zum Beispiel die Aberkennung ihrer Leistungen oder auch die Abwertung ihrer Kultur und ihrer Lebensweisen.
Christina Möller kritisiert. Das Konzept schaue explizit auf beide Dimensionen, die ökonomische und die kulturelle. Praktisch stehe jedoch häufig nur die symbolische Ebene im Fokus.
Man kann eben Klassismus nicht beheben, indem man nur fordert, wir brauchen Anerkennung für die unteren Klassen, für ihre Lebensweisen und für ihre Leistungen. Denn untere Klassen leben teilweise wirklich unter sehr ärmlichen Verhältnissen in unserem reichen Land. Und das muss prinzipiell in den Fokus geraten, dass also diese Ungleichverteilung von Kapital das Grundproblem an der ganzen Sache ist.
Der Soziologe Philipp Schäfer forscht an der Fachhochschule Düsseldorf zur Theoriegeschichte des Klassismuskonzeptes. Hinter den Diskussionen um Anerkennung versus Ausbeutung steht für ihn eine Auseinandersetzung zweier Denkschulen, die maßgeblich zur Entstehung des Klassismusbegriffs beigetragen haben.
Wir nehmen jetzt einfach mal wirklich so ganz plakativ Pierre Bourdieu, Karl Marx. Beide beschreiben im Prinzip das kapitalistische System und die Dynamiken, die daraus entstehen.
Während Karl Marx aus einer Makroperspektive schrieb, also Ökonomie und ungleiche Produktionsverhältnisse in den Blick nahm, habe der französische Soziologe Pierre Bourdieu vor allem die Auswirkungen des Kapitalismus auf das Individuum untersucht. Seine Theorie der Kapitalarten sei besonders hilfreich, um den Zusammenhang verschiedener Diskriminierungsdimensionen zu verdeutlichen.
Das ökonomische Kapital kann man sich vorstellen als Geld, Land, HausbesitzerInnen. Aber auch, wenn man ein Monet zu Hause an der Wand hängen hat, ist das auch ökonomisches Kapital. Um den Monet zu verstehen, braucht man aber dann kulturelles Kapital. Das heißt, sowas wie Bildung. Das soziale Kapital ist jetzt ist ein bisschen verkürzt, ne? Aber im Prinzip so ein bisschen als Vitamin B zu verstehen. Also nehmen wir mal an, man macht eine Ausbildung oder man studiert und während des Studiums muss man irgendwie ein Praktikum machen. Über die sozialen Kontakte, das soziale Kapital, kommt man in eine Position, wo man ein Praktikum machen kann und vielleicht kann man da nachher dort dann auch arbeiten.
Ökonomisches, kulturelles und soziales Kapital hängen also eng zusammen, so Schäfer. Wer, wie viele Menschen aus der Armuts- oder ArbeiterInnenklasse, von mindestens einer dieser Ressourcen ausgeschlossen ist, kann kaum oder nur sehr schwer andere Kapitalarten anhäufen. Die Folge: Wer reich ist, bleibt reich, wer arm ist, bleibt arm. Klassismus ist für den Soziologen daher eine Form der strukturellen Diskriminierung. Das unterstreicht auch Sozialwissenschaftlerin Frances Seeg und betont zugleich: Klassismus ist längst nicht nur ein theoretisches Konzept. Das zeigt gerade seine Entstehungsgeschichte.
Es ist eigentlich gar kein Konzept, was aus der Wissenschaft kommt, sondern es ist ein Konzept, was sehr stark innerhalb der Frauen- und Lesbenbewegung entwickelt wurde.
Bereits in seinen Ursprüngen bewegte sich das Klassismuskonzept an den Schnittstellen von Wissenschaft und Aktivismus, Theorie und Praxis. Von diesen Anfängen berichtet auch Philipp Schäfer.
Natürlich ist es das erste Mal prominent aufgetaucht in diesen Bürgerrechtsbewegungskontext der 1970er Jahre in den USA. Und da waren es dann vor allen Dingen die Lesbengruppe Furies und im deutschsprachigen Raum die sogenannten Prololesbengruppen.
AktivistInnen mit proletarischem Hintergrund kritisierten die Dominanz bürgerlicher MitstreiterInnen und schlossen sich solidarisch zusammen. In Deutschland gründeten sie ein anonymes Konto für Lesben in Geldnot und traten in Austausch über Diskriminierungserfahrungen aufgrund ihrer Klassenherkunft.
Diese bezog sich darauf, dass sie ausgeschlossen wurden, weil ihre Sprache nicht eloquent genug war oder ihr Lebensstil halt eben nicht passte. Also in beiden Gruppen, den Prololesbengruppen und den Furies, bilden sich sozusagen Untergruppen, die Diskriminierungserfahrungen gemacht haben und diese wurde dann auf ihre soziale Herkunft zurückgeführt. Und das nannten die dann Klassismus.
Was ich schwierig finde, ist, dass wirklich die feministische Entstehungsgeschichte des Begriffs einfach ignoriert wird.
Frances Seeg zufolge verschließt das auch einen Blick auf die besonderen Vorteile des Klassismusbegriffs, nämlich Intersektionalität, also die Verschränktheit und das Zusammenspiel verschiedener Diskriminierungsformen aufzuzeigen.
Wenn man sich dann anschaut, wer ist denn in Deutschland von Armut betroffen, dann sieht man ja, dass es da oft Mehrfachdiskriminierungen gibt, also dass beispielsweise alleinerziehende Mütter sehr oft von Armut betroffen sind oder psychiatrieerfahrene Menschen, Menschen aus Ostdeutschland, Menschen, die chronische Krankheiten haben, Transpersonen oder auch Menschen, die Rassismus erleben. Und das ist natürlich daher auch eine Möglichkeit, stärkere Allianzen wieder zu bilden zwischen unterschiedlichen Kämpfen.
Für Seeg ist das Klassismuskonzept deswegen keine rein universitäre Theorie. Aufgrund seiner Tradition muss es auch als aktivistischer Begriff verstanden werden. Daher werde stark diskutiert, ob der Begriff überhaupt in Universitäten getragen werden solle.
Weil natürlich Theorien, die aus sozialen Bewegungen kommen, dann auch aufgesogen werden und kommodifiziert, also dann vielleicht auch ihren radikalen Bestand verlieren können. Das ist natürlich auch eine Frage, kann man überhaupt Klassismusforschung an Universitäten machen? Ist es nicht an sich schon klassistisch?
Die Perspektive Betroffener müsse ins Zentrum gerückt werden. Ihr Blick sei unersetzlich, um das Thema zu durchdringen.
Die Frage von dem Erfahrungswissen, also insbesondere in der Klassismusforschung geht es ja auch um gelebte Widerstandserfahrung und Unterdrückungserfahrung. Insofern finde ich die ganz zentral.
Bis auf wenige soziale AufsteigerInnen haben Menschen, die von Klassismus betroffen sind, oft keine Stimme, um von ihren Erfahrungen zu berichten, unterstreicht auch Soziologe Philipp Schäfer.
Und das ist halt eben das Problem, dass Dinge immer erst dann wahrgenommen werden, wenn ProfessorInnen, JournalistInnen oder dergleichen darüber erzählen.
Klassismus als Diskriminierungsform. Eine theoretische Spurensuche von Paul Kother war das. Der dritte Aufschlag unserer Serie aus Kultur- und Sozialwissenschaften zur Denkfabrik 2022. Von der Hand in den Mund leben. Kommende Woche hier in der Sendung dann über die Anfänge der Armutsforschung. Und noch mehr gibt es online unter denkfabrik.deutschlandradio.de. Die Tollense, das ist ein kleiner Fluss in Mecklenburg und ein äußerst spannender Ort für Archäologen, denn er birgt ein makabres Rätsel. Vor gut 25 Jahren wurden dort die ersten menschlichen Knochen geborgen. Es wurden dann rund 10.000. Sie zeigen deutliche Spuren von Gewalteinwirkung. Es muss für die Bronzezeit eine außergewöhnlich große Schlacht gewesen sein, die sich vor etwa 3.000 Jahren dort abspielte. Aber wer kämpfte mit wem und worum? Wer dort in der Region der Tollense lebte, ist nach wie vor nicht bekannt, obwohl die Untersuchungen zu den Funden inzwischen weitgehend abgeschlossen sind. Mein Kollege Matthias Hennies ist hingefahren ins Tollensetal.
Ich mache jetzt mal den einen Karton hier auf. Und da kommt zum Vorschein ein Schädel eines jungen Mannes, der wahrscheinlich 20 bis 25 Jahre alt geworden ist.
Detlef Janssen, der Landesarchäologe von Mecklenburg-Vorpommern.
Und man sieht sofort, dieser junge Mann hat einen massiven Schlag mit einer Keule wahrscheinlich im Stirnbereich erlitten. Und dadurch ist ein Teil des Schädeldaches eingedrückt. Insgesamt ist das so eine ovale Öffnung, die sich dort aufgetan hat. Und aus der Tatsache, dass es keine Heilungsspuren gibt, können wir schließen, dass er dieser Verletzung an Ort und Stelle erlegen ist.
Nämlich im Tal der Tollense, einem Flüsschen im östlichen Mecklenburg.
Das ist der Fundplatz, mit dem alles begann, wo die ersten menschlichen eingeschlagenen Schädel gefunden worden sind. Und das ist der Fundplatz, der drei Holzkeulen geliefert hat. Also zu den eingeschlagenen Schädeln auch noch die entsprechenden Mordwerkzeuge.
Der Fluss zieht sich in weiten Schleifen durch das stille Tal. Im fetten Grünland weiden Rinder. Ein Graureiher steht im Schilf. Zwischen den Regenwolken über der Waldkante leuchtet das Abendrot. Joachim Krüger ist fasziniert von diesem Ort. Er ist Taucher und Archäologe und lehrt an der Uni Greifswald. Seit den 1980er Jahren kamen an der Tollense immer wieder Menschenknochen ans Licht. 2009 begann hier die systematische Forschung. Seitdem haben Krüger und ein Team ehrenamtlicher Helferinnen und Helfer mehr als 10.000 menschliche Knochen geborgen. Bei Tauchgängen aus den Sedimenten des Flusses und bei Ausgrabungen an den Ufern.
Dort drüben die Fundstelle ist auch interessant, weil dort habe ich 2013 den Schädel mit der eingeschossenen Bronzefeilspitze gefunden. Aber wir gehen jetzt erstmal hier zum Hauptfundplatz. Hier also an dieser Stelle sind insgesamt anhand des linken Oberschenkels über 90 Individuen nachgewiesen worden. Das ist also der Fundplatz, der an Land am intensivsten ausgegraben worden ist. Und man hat, Sie sehen das vielleicht dort drüben, wo das Gras etwas grüner ist. Und da wurde damals festgestellt, dass eigentlich über den gesamten Bereich mit Knochen zu rechnen ist.
Wer wurde hier massakriert? Krüger zuckt die Schultern. Er weiß nur, wann es geschah. Zu Anfang des 13. Jahrhunderts vor Christus, in der späten Bronzezeit. Das verrieten Reste der Pfeile, denn das Holz ließ sich auf die Jahre um 1275 vor Christus datieren. Ein älteres Schlachtfeld kennen die Forscher in ganz Europa nicht. Aber wer hier die Sieger und wer die Besiegten waren, können sie nicht sagen. Es gibt keine Aufzeichnungen darüber, weil die Menschen hier vor gut 3000 Jahren noch keine Schrift kannten. Fest steht nur, dass die Hochkulturen im Osten des Mittelmeers zu dieser Zeit in eine existenzielle Krise gerieten. Alle Staaten, von Ägypten über Griechenland bis nach Anatolien. Hatten die Unruhen in der Ferne etwas mit dem Gemetzel an der Tollense zu tun? Die Knochen der Gefallenen sind hervorragend erhalten, weil sie immer feucht lagen. Im Sediment des Flusses und im moorigen Boden an den Ufern kamen sie nie mit Sauerstoff in Berührung. Die Skelette sind in Einzelteile zerfallen, aber manchmal überraschend vollständig.
Das ist an dieser Stelle hier, Welzin 20 so, das ist da drüben an der Stelle Welzin 32 so, da ist im Prinzip vom Kopf bis Fuß alles vorhanden. Das ist dann nur eben die Aufgabe der Anthropologen, das zusammenzupuzzeln.
Mittlerweile haben Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus 10.000 einzelnen Knochen rund 150 Personen rekonstruiert. Vom Besitz der Menschen ist nur wenig übrig geblieben. Die Archäologen haben einige Ringe aus Gold und aus Zinn gefunden, eine prächtige Dose und einige Gewandnadeln aus Bronze. Doch offensichtlich haben die Sieger die Toten gründlich geplündert.
Da vorne ist eine kleine Brennnesselstelle. Macht nichts, ne? Da können wir durchgehen.
Wenn man sich durchs feuchte, hohe Gras ein Stück flussaufwärts arbeitet, ahnt man, warum es gerade hier zum Kampf kam. Joachim Krüger zeigt auf einen hellen Grasstreifen am anderen Ufer. Dort verlief vor gut 3000 Jahren ein Dammweg durch das sumpfige Tal. So breit, dass Fuhrwerke darauf fahren konnten. Durch die Datierung von Eichenstämmen, mit denen der Damm befestigt war, bewiesen die Archäologen, der Weg bestand zur Zeit der Schlacht bereits seit 500 Jahren. Er war immer wieder repariert worden. Und in der Tollense fanden sie Holzreste von einer Brücke. Offensichtlich war diese Strecke in der Bronzezeit eine bedeutende Handelsverbindung. Und sie kreuzte hier einen Fluss, der mit Einbäumen oder Booten ebenfalls für den Fernhandel genutzt werden konnte.
Die Tollense insgesamt ist zwischen 70 und 80 Kilometern lang. Sie entspringt im Tollensesee bei Neubrandenburg. Das ist in Richtung Süden, dort hinten, wo die Windrichter stehen. Und dann fließt sie hier ziemlich genau Richtung Norden. Und bei der Stadt Demmin mündet sie in die Peene. So, und über die Peene haben sie einen Zugang zur Ostsee.
Solche Fernverbindungen hatten immense Bedeutung für die Menschen im Norden Europas. Aus dem Süden bezogen sie nämlich die Rohstoffe für die Bronze, den golden glänzenden, hochbelastbaren Werkstoff, aus dem sie Waffen, Werkzeuge und Schmuck fertigten. Bronze besteht aus etwa 9 Teilen Kupfer und einem Teil Zinn. Und in Nordeuropa waren weder Kupfer noch Zinn verfügbar. Weiter südlich aber, im heutigen Sachsen, wurde viel Bronze verarbeitet und im Erzgebirge baute man sowohl Kupfer als auch Zinnerz ab. Wurde an der Tollensebrücke vielleicht ein Transport von Zinn oder Kupfer ausgeraubt, eine Handelskarawane? Diese Theorie hat zuletzt der Landesarchäologe Detlef Janssen aufgestellt. Andere Forschende hingegen meinen, dass die Truppen zweier Kriegsherren um die Kontrolle über die Handelsroute kämpften, denn es war sehr lukrativ, wenn man von jedem Händler, von jeder Karawane Abgaben eintreiben konnte. Um das Rätsel des Tollensetals zu lösen, hat die Deutsche Forschungsgemeinschaft von 2010 bis 2017 eine große interdisziplinäre Untersuchung gefördert. Die meisten Funde, die dabei analysiert wurden, liegen nun bei Detlef Janssen in Schwerin. Im Magazin des Landesamtes für Kultur- und Denkmalpflege öffnet der Landesarchäologe einige große graue Schachteln aus säurefreiem Karton.
Viele dieser Individuen haben Falltreffer. Wir haben weiter Schnittverletzungen zwischen den Rippen, also da ist dann mit Lanzenspitzen oder mit Dolchen gestochen worden. Wir haben einige Hiebverletzungen auch. Es gab also offensichtlich auch Schwerter, die dort eingesetzt wurden. Und wir haben Spuren stumpfer Gewalt, die zeigen sich vor allen Dingen an den Schädeln, massive Frakturen, die durch gezielte Keulenschläge, also dann im Nahkampf, beigebracht worden sind.
Die naturwissenschaftlichen Analysen der Funde waren bisher unergiebig. Hinweise auf die Herkunft eines Toten kann das Mischungsverhältnis von Strontiumatomen ergeben, die sich in der Jugend in den Zähnen anlagern. Doch die Messungen deuteten auf Landschaften quer durch Europa hin. Auch Genetiker konnten nicht helfen. DNA-Spuren aus den Skelettresten zeigten nur, dass die Toten nicht miteinander verwandt waren. Detlef Janssen stützt sich daher bei seiner Interpretation auf anthropologische Erkenntnisse. Bestimmte Veränderungen der Knochen deuten auf anhaltende Belastungen der Menschen hin.
Wir haben dort also eine Menschengruppe vor uns, weit überwiegend Männer, aber auch einige Frauen. Regionale Herkunft ist sehr unterschiedlich. Diese Menschen sind offensichtlich nicht untereinander verwandt und sie sind dadurch gekennzeichnet, dass sie weite Strecken gelaufen sind und dass sie teilweise auch schwere Lasten getragen haben. Und das Bild passt nicht so wirklich zum Bild einer Armee oder eines Kriegerbundes, sondern führt zu der Notwendigkeit, ein Szenario nochmal in Betracht zu ziehen, ob man dort nicht eine Gruppe von Menschen vor sich hat, die für den Warentransport zuständig war.
An den Ufern der Tollense wurde eine Karawane mit einer gut bewaffneten Begleitmannschaft von einer fremden Kriegertruppe überfallen, glaubt Janssen. Und die Sieger, wer es auch war, nahmen alles mit, was Wert hatte, vor allem das Handelsgut. Das könnte Zinn gewesen sein, meint der Landesarchäologe, weil zu den spärlichen Funden zwei kleine Zinnobjekte in einer verbreiteten, standardisierten Größe gehörten. Oder auch Pferde, denn Knochen von 5 Pferden sind gefunden worden. Dieses Szenario ist jedoch auf entschiedene Kritik gestoßen. Zusammen mit Detlef Janssen hat Thomas Thierberger das DFG-Projekt geleitet. Der Göttinger Professor für Ur- und Frühgeschichte deutet die Funde anders.
Was sehen wir denn was tatsächlich auf konkreten Handel hinweist. Also wenn eine Handelskarawane überfallen wird, dann würde ich zumindest teilweise erwarten, dass sich Handelsgüter in unserem Fundmaterial widerspiegeln.
Die Archäologen fanden beispielsweise Bronzebruch im Gewicht von 250 Gramm und die beiden Zinnobjekte, die je 22 Gramm wiegen. Darin sieht Janssen Reste von Handelsgut. Doch für professionelle Händler auf einer langen, gefährlichen Reise wären das extrem kleine Mengen. Außerdem wissen Forscher von anderen Fundorten, dass Metall in Barren gehandelt wurde. Und hier kamen nicht einmal Barrenfragmente ans Licht. Thomas Thierberger nennt noch ein anderes Argument.
Dass, wenn wir 150 Opfer heute etwa kennen, wir davon ausgehen müssen, dass mindestens noch mal so viele, möglicherweise noch mehr, dort im Boden liegen. Und dann haben wir eine Anzahl von Individuen, die mir schon für eine, ich sag mal, Handelskarawane als sehr groß erscheinen würde.
Der Wissenschaftler kalkuliert, weitere Opfer liegen im Boden, weil bisher nur kleine Abschnitte in der 2,5 Kilometer langen Kampfzone ausgegraben wurden. Zudem haben die Sieger ihre Toten wahrscheinlich mitgenommen, um sie würdig zu bestatten. Daher könnten an der Tollense insgesamt 300 bis 600 Menschen gefallen sein. Und daraus folgt, zu Beginn des Kampfes standen sich wohl 1000 oder sogar 2000 Personen gegenüber. Für Thierberger ist daher am wahrscheinlichsten, dass sich zwei Heerhaufen eine Feldschlacht lieferten, bei der es vermutlich um die Kontrolle der Handelsroute ging. Die beiden unterschiedlichen Deutungen haben sich mittlerweile zu einem Streit entwickelt. Fast alle Untersuchungen sind inzwischen abgeschlossen. Das Fundareal wird nur noch gegen Zerstörungen durch die Strömung gesichert. Forscherinnen und Forscher hoffen derweil auf Geld für weitere naturwissenschaftliche Untersuchungen. Denn das Rätsel bleibt. Klarer ist nur der überregionale Zusammenhang geworden.
Erstmal stimmen ja die Hypothesen, egal welche man nun vertritt, darin überein, dass wir hier einen, ich sag mal, Level von Gewalt sehen und einer Zahl von Opfern, wie wir sie noch nie gehabt haben in der Bronzezeit aus ganz Mitteleuropa und darüber hinaus.
Die Ursache sehen alle Beteiligten in einer dramatischen europaweiten Umwälzung. Detlef Janssen.
Die Zeit um 1300 vor Christus ist nun eine Zeit des offensichtlichen Umbruchs. Man stellt fest, dass die Metallversorgung ins Stocken gerät, also der Metallzufluss, der bis dahin relativ problemlos geklappt hat, der wird jetzt schwieriger.
Die Schockwellen einer Katastrophe im östlichen Mittelmeerraum verbreiteten sich vermutlich bis nach Norddeutschland. Im 13. Jahrhundert vor Christus gerieten die wohlhabenden Hochkulturen am Mittelmeer in eine existenzielle Krise. So endete die Bronzezeit. Das weiß man heute recht genau, weil die Schrift im östlichen Mittelmeerraum seit langem genutzt wurde. Die hochentwickelten Staaten dort unterhielten Handelsbeziehungen bis nach Nordeuropa. Nachgewiesen ist der Austausch von Luxusgütern. Bernstein von der Ostsee erfreute sich bei Eliten des Südens großer Beliebtheit. Und im Norden schätzte man Glasperlen vom Mittelmeer. Professor Lorenz Ramsdorf, Spezialist für die europäische Ur- und Frühgeschichte an der Universität Göttingen.
Zum Beispiel Glasperlen, das können wir auch direkt nachweisen. Das ist sozusagen nach Norden gekommen. Die Glasperlen können wir auch naturwissenschaftlich analysieren. Und da hat sich gerade in den letzten Jahren gezeigt, dass dieses Glas eben, was sogar in dänischen Gräbern als Perlen gefunden wurde, aus dem Ostmittelmeerraum stammen muss. Das ist schon eindeutig, aber sicherlich war Bernstein und Glas auch nur sozusagen ein Beiprodukt des Austausches, weil das Neue in der Bronzezeit war, dass sie jetzt Metalle in sehr großem Umfang getauscht haben.
Wenn die Abnehmer am Mittelmeer aber plötzlich vom Thron gestürzt wurden und Herrscher nicht mehr ihre schützende Hand über die Händler hielten, geriet das ganze Netzwerk in Unordnung. So könnte es an den fernen Ufern der Tollense zu einer Schlacht zwischen Hunderten, ja Tausenden von Menschen gekommen sein, deren Namen und Herkunft niemand kennt.
Auch nach 25 Jahren nicht gelöst. Matthias Hennies berichtet über das Rätsel um die Schlacht an der Tollense. Und das war's für heute aus Kultur- und Sozialwissenschaften. Ich bin Katrin Kühn und sage danke für Ihre Zeit. Die Musik in der Sendung, die kam von dem Luxemburger Gitarristen und Komponisten Greg Lamy.